Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.
In einer neuen Folge vom RSA Sport Podcast geht es um die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Wenn die etwas reiferen Eishockey-Fans im Osten nach ihren Idolen aus der Vergangenheit gefragt werden, dann dauert es nicht lange, bis auch sein Name fällt. Er war 10 Jahre lang Kapitän der DDR-Eishockey-Nationalmannschaft, bei 13 Weltmeisterschaften am Start einer der besten Verteidiger der Welt und mit Dynamo Berlin 12-mal DDR-Meister. Hallo, Dieter Frenzel. 13-mal DDR-Meister.
Ja, ich muss ein bisschen verbessern, 13-mal. Aber macht nichts. Ja, vielen Dank und erstmal hallo an alle.
Wir sitzen uns in der Küche der Eishockey-Legende in Pirna gegenüber. Sie haben mehr als Ihr halbes Leben in Berlin verbracht. Seit wann sind Sie eigentlich schon Pirner?
Also man wird es wahrscheinlich nicht hören. Also wir leben jetzt mittlerweile seit 20 Jahren in Sachsen. Aber den Dialekt, den kriege ich halt noch nicht so richtig hin. Na, wie gesagt, aus Berlin sind wir weg, 89. Und uns hat's dann durch die halbe Republik gebracht. Also wir haben gelebt in Düsseldorf, in Hannover, in Selb, in Wilhelmshaven, in Hamburg. Also da, wo man einen Arbeitsvertrag gekriegt hat, ist man dann hingewechselt. Also wir haben schon eine ganze Menge gesehen von Deutschland. Aber die mittlerweile eine sehr lange Station ist hier in Dresden gewesen. So, und jetzt mehr oder weniger als kleiner Ruhesitz haben wir uns Pirna ausgesucht, was uns eigentlich auch sehr gut gefällt.
Ja, die Elbe ist direkt vor der Tür sozusagen. Sie sind geboren allerdings in Roßlau in Sachsen-Anhalt. War das eher Zufall?
Das war wirklich ein Zufall. Also meine Mutter war mit mir schwanger und sie kam aus Zerbst. Das ist gleich in der Nähe von Roßlau. So, und sie wollte nicht den langen Weg zur Entbindung nach Berlin machen. Und dadurch war sie dann gezwungen, nach Roßlau zu fahren zur Entbindung. Und damit wurde ich Sachsen-Anhaltiner.
Auch Ihr Vater, Hanne Frenzel, war Eishockey-Nationalspieler. Da mussten Sie als Kind vermutlich nicht lange überlegen, was Ihre Lieblingssportart ist.
Ja, das ist richtig. Also zu meinem Vater ist zu sagen, er ist mehr oder weniger der Gründer der Eisbären Berlin, den jetzigen, also damals noch Dynamo Berlin. So, er war im Prinzip in den Gründerjahren, hat er die Mannschaften dort zusammengestellt. So, und für mich war dann als kleiner Junge mit 3, 4, 5 Jahren, hat er mich dann mit an der Hand genommen, ins Eisstadion mitgeschleppt. So, naja, was macht der Sohn? Dann musste natürlich dann ein paar Schlittschuh kriegen, was auch zu der damaligen Zeit oder auch selbst jetzt noch ja nicht so einfach ist, weil die Schuhgröße gibt's nicht. So, naja, und dann wurde improvisiert. So, dann habe ich als erstes Eiskunstlauf-Schlittschuh bekommen, die dann in der Schiene verändert wurden, so dass ich dann anfangen konnte, Eis zu laufen.
Und das war dann auch schon im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen, direkt auf der Fläche, wo Sie Ihre
halbe Leben verbracht haben. Ja. Die Eisflächen dort im Sportforum, die wurden ja nach und nach gebaut. So, und die Freilufthalle wurde dann zum jetzigen Wellblechpalast in Hohenschönhausen. Anschließend kam noch eine Eisschnelllaufbahn hinzu, die noch nicht überdacht war, wo dann später dann eine Überdachung gab. Und man weiß ja auch, die Schnellläufer haben ja auch große Meriten sich verdient. Also das war schon so eine Eislaufgemeinschaft, kann man sagen, auch mit den anderen Sportarten, Eissportarten in Berlin, ja.
Bei Ihren ersten Versuchen auf dem Eis ging es vermutlich nicht ohne blaue Flecke ab.
Natürlich stürzt man da und fällt hin, so, naja, aber man muss halt lernen, wieder aufzustehen, was ich gemacht habe, so, und dann direkt in die Nachwuchsmannschaften kam ich dann mit 7 oder 8 Jahren, wo das anfing dann mit dem Spielbetrieb für die Kinder.
Waren Sie da auch schon so gut ausgepolstert wie dann später als Leistungssportler?
Ja, eigentlich schon. Also man musste natürlich ein bisschen improvisieren, was die Ausrüstung betraf. Aber ansonsten waren wir eigentlich mit allem ausgestattet, auch mit Schutzmaterialien, um sag mal, den kleinen Körper doch ein bisschen vor dem Puck zu schützen oder dann im Zweikampf und so weiter. Also das war alles gegeben.
Beim Eishockey braucht es ja auch ein paar mehr Utensilien als zum Beispiel beim Fußball. Hat Sie das manchmal genervt, wenn Sie da so viel mit sich rumschleppen mussten, auch zum Training?
Letzten Endes ja. Also das An- und Ausziehen, das war immer schon mal so ein Punkt, wo du dachtest, wenn du den hinter dir hast, ach ja, jetzt kannst du deine Sportart verfolgen. Das ist ganz, ganz okay. Aber die An- und Auszieherei, das war natürlich auch ein bisschen belastend immer. Also das ganze Hockeyleben über.
Und ja, immer mit einer besonders großen Tasche dann wahrscheinlich.
Ja, naja, so eine Rüstung, die wiegt heutzutage natürlich nicht mehr so wenig, aber wir haben das mal gewogen, also so um die 12,5 Kilo
ist ja doch schon.
Musste da durch die Gegend fahren. Aber wenn das so am Körper verteilt ist, du wirst halt damit groß als von Kindheit an und das merkst du dann eigentlich gar nicht mehr.
Wie war das überhaupt mit der Ausrüstung? Ist das alles, also sowohl die Schlittschuhe als auch jetzt Trikots etc., ist das alles auch in der DDR damals produziert worden oder musste da importiert werden?
Ja, zum Teil wurde ein bisschen was produziert in der DDR, aber der Großteil kam aus Tschechien, also unserem Nachbarland, was natürlich den Hintergrund hat. In Tschechien ist das ein Nationalsport. Und die haben halt ein bisschen mehr dafür getan, damit die Jungs dort eine Ausrüstung haben. Aber wie gesagt, uns hat es eigentlich an nichts gefehlt. Wir waren eigentlich damit happy.
Als Ihre Karriere im Leistungssport begonnen hat in den 70er Jahren, da war ja Eishockey schon nicht mehr gefördert worden in der DDR, weil es angeblich zu teuer war. In der kleinsten Liga der Welt haben sie dann gespielt. Dynamo Berlin und Dynamo Weißwasser haben sich 20 Jahre lang den Meistertitel unter sich ausgemacht, weil es die Sportführung eben so beschlossen hatte. Wurde das nicht irgendwann langweilig mit den ewigen Duellen?
Ja, ne, wir haben ja im Prinzip auch im Kindesalter, da gab es die anderen Vereine noch, wie Erfurt, Dresden und Chemnitz, Rostock. War natürlich schade in unserer Entwicklung, dass das zusammengeschrumpft wurde auf zwei Vereine. Aber wir haben halt relativ oft gegeneinander gespielt, also als Kinder und sind dann ins Erwachsenenalter gekommen. Da ging natürlich der Konkurrenzkampf weiter. Also das war wirklich eine richtig harte Zeit, gegen Weißwasser zu spielen. Also die Duelle Berlin gegen Weißwasser war natürlich vom Zuschauerzuspruch überragend. Also wenn ich mich erinnere, in Weißwasser hat man zum Teil 11.000, 12.000 Zuschauer drin und in Berlin so ungefähr 4.000. Also das Interesse der Menschen war natürlich noch da gewesen für diese Sportart. Nur schade, dass die Sportführung sich dagegen ausgesprochen hat, die DDR-Oberliga, wie sie damals hieß, weiter existieren zu lassen.
Da gab es ja bis zu 10 Mannschaften. Ne?
Das war eine populäre Liga. Man sah das auch an den Zuschauerzahlen, die dort erreicht wurden. Also das Interesse war groß. Aber wie gesagt, die Sportführung und die Regierung hat sich da anders entschieden. Die haben das uns auch begründet. So, die haben uns halt erzählt, dass, sag mal, so ein Fischfangschiff ist so teuer wie eine Eishalle. So, und da hinzu kam, dass wir bei Olympia eigentlich keine Chance hatten, auch Medaillen zu erreichen. So, da haben sie dann lieber ein paar Schnellläufer mehr geschickt oder Bobfahrer mehr geschickt. So, und so haben die uns das versucht zu erklären, dass zum Beispiel auch die Volkswirtschaft mehr einen Trawler für Fischfang braucht als Eishallen.
Mhm. Wie oft haben Sie denn da pro Saison immer gegen Weißwasser gespielt?
Ja, das war ja nicht so einfach für die Organisatoren, immer wieder einen neuen Modus irgendwie zu finden bei zwei Mannschaften, weil du warst ja Vizemeister, war ja sicher. Aber in der Regel haben wir es so geschafft, ich denke so zwischen 10 und 16 Mal gegeneinander zu spielen in der Saison. Hinzu kamen noch Vergleiche, jeder Verein, also Weißwasser wie Berlin, hatten eigene Turniere, wo wir dann im Prinzip als Freundschaftsspiel gegeneinander gespielt haben, obwohl die Freundschaft da ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, also vom Namen her. Also das war schon der große Hauptstadtclub gegen die Provinz, das war halt wirklich ein Riesenfight immer. Aber wir mussten dann natürlich auch in der Nationalmannschaft zusammenspielen. Also das war auch mitunter nicht so einfach, die Streithähne aus den normalen Spielen Weißwasser Berlin dann in eine Mannschaft zu integrieren. So, das musste dann zwangsmäßig, damit du auch eine gute Nationalmannschaft hast, vom Kopf her passen.
Zur Nationalmannschaft kommen wir dann auch gleich noch. Weißwasser hatte ja damals in Freiluftstadion, Wellblechpalast in Berlin-Hohenschönhausen war schon überdacht. Für wen von den beiden war das ein Vorteil oder war das immer wirklich ein Heimvorteil oder war das ziemlich egal?
Von Heimvorteil will ich eigentlich gar nicht so sprechen. Also mir hat es einen Riesenspaß gemacht, in Weißwasser zu spielen. Ich war wirklich in Anführungszeichen sehr beliebt dort. So, also sprich, die haben mich dort ganz schön runtergemacht, die Zuschauer, also diese 11.000. So, das war gleichzeitig irgendwo Ansporn für mich und unsere Mannschaft dort zu gewinnen. So, und in Berlin waren natürlich die Bedingungen viel, viel besser als in Weißwasser, was das Eis betraf. Weil bei den Meisterschaftsspielen im Weißwasser kam es oft genug vor, dass es geregnet hat oder war Nebel gewesen oder saukalt gewesen. Mhm. Aber auf diesem Eis mussten beide Mannschaften klarkommen. Also war das eigentlich kein Problem. Schöner war es natürlich vom Eis her in Berlin.
Musste da in Weißwasser auch mal ein Spiel abgesagt werden, weil das Wetter nicht gepasst hat?
Puh. Ich meine nicht. Also wir haben, wenn es geregnet hat, mussten wir dann selber so eine Gummischieber mit denen durch die Gegend fahren und das Wasser vom Eis. Aber abgebrochen wurde in meiner Erinnerung nicht.
Alle Achtung, dass man das so durchgezogen hat.
Ja. Naja, das ist, wenn da 10.000 Leute kommen, die haben natürlich mit allen Mitteln versucht, dass die Spiele stattfinden. Und die Weißwasser-Organisatoren des Vereins, die kannten sich ja natürlich damit auch aus mit den Witterungsbedingungen. Also die haben ja das halbe Jahr auf dem Kunsteis dort trainiert und gespielt. So, die wussten schon, was sie machen müssen, damit die Spiele durchgezogen werden konnten.
Wie haben Sie denn so die Rivalität auch gerade zwischen den Fans damals empfunden als Spieler?
Ja, das war schon wirklich ein Highlight für uns als Spieler. Natürlich, Weißwasser bezeichne ich mal irgendwo als eine Provinz, in Anführungszeichen, obwohl ich da wirklich viele Bekannte habe noch und auch viele, viele Leute treffe, die das honorieren, welche Leistungen wir damals gebracht haben. Und das Duell der Fans, die sind natürlich hin und her gefahren, haben sich die Spiele in Berlin angeguckt und auch in Weißwasser angeguckt. So, und aber man muss sagen, ist eigentlich alles immer friedlich geblieben. Also sicherlich wurde da irgendein eine oder andere Schneeball mal geworfen, wenn Schnee in Weißwasser war. Aber ansonsten hielt sich das in Grenzen.
Also ist nie richtig ausgeartet, wie man das teilweise heute kennt.
Nee.
Sie haben für Ihren Verein als Verteidiger so viele Tore gemacht wie vorher noch niemand.
Ja.
62 waren es dann. War das auch die Eintrittskarte damals für die Nationalmannschaft?
Nee, also bin ja in eine Nationalmannschaft gekommen mit 17 Jahren. Da habe ich natürlich noch nicht so viele Tore geschossen, aber alleine von meinem Können her haben die Verantwortlichen oder die Trainer gesehen, okay, den können wir schon mal mit drin nehmen und spielen lassen. So, und von daher kam ich dann mit 17 Jahren zum ersten Mal in die Nationalmannschaft und habe dann lange Zeit dort gespielt.
Wissen Sie noch, gegen wen Sie das erste Länderspiel bestritten haben?
Daran kann ich mich noch genau erinnern, weil das war, sag mal, das sehe ich heute noch vor mir. Und zwar war das ein Spiel gegen Russland in Weißwasser, mein erstes Länderspiel und das erste Tor gegen Wladislav Tretjak, den Weltklasse-Torhüter.
Torhüter-Legende.
So, und das vergisst man natürlich nie. Also das war das erste Spiel in der Nationalmannschaft.
Und wie war es am Ende ausgegangen?
Ja, da haben wir eigentlich ja nicht so hoch verloren. Nur 5-2 oder also es ging, es hielt sich in Grenzen, weil sonst haben wir eigentlich immer mehr gekriegt.
Auf jeden Fall. Viele werden sich wundern, Sie haben ja doppelt so viele Länderspiele bestritten wie Punktspieler für Dynamo Berlin. Ne? Aber das hat mit diesem Modus zu tun.
Hat mit dem Modus zu tun, den die Vereine untereinander gespielt haben. So, und es wurde immer versucht, in der Saison viele Spiele zu machen. Also wir haben dann viel im Ausland gespielt, also in ganz Europa auch Länderspiele gemacht, und dadurch ist diese hohe Anzahl an Spiele für die Nationalmannschaft zustande gekommen. Naja, und durch die 13 WM-Turniere oder Weltmeisterschaftsturniere hat sich das dann auch angesammelt. Aber in erster Linie haben wir viele Länderspiele gemacht in Europa, und sind dort zu dieser Anzahl gekommen.
Gab es bei der Nationalmannschaft eigentlich sowas wie ein Einstandsritual? Mussten Sie da irgendwas besonders Unangenehmes machen?
Oder? Nee, also gab's eigentlich zu unserer Zeit nicht. Ich sag mal, den einzigen Vorteil, den ich hatte, war, dass mein Vater mit vielen Jungs noch zusammengespielt hat, die mich dann auch in diese Männermannschaften, eingeführt haben. Also von daher hatte ich es dort ein bisschen einfacher.
Sie waren bei 13 Weltmeisterschaften dabei. Da ging es auch regelmäßig gegen die Bundesrepublik.
Ja.
War das immer besonders spannend, besonders aufregend?
Naja. Also da haben ja unsere Funktionäre haben ja da schon immer Angst vor gehabt, wenn es gegen die BRD-Mannschaften ging, weil der Druck von politischer Seite her bei diesen Turnieren, wenn es auf dieses Zusammentreffen kam, natürlich in Anführungszeichen Klassenkampf war, wie sie das immer benannt haben. Wir haben das eigentlich, sag mal, nicht so eng gesehen als Spieler. Im Vorfeld wurde natürlich da viel drin interpretiert in diese Spiele. Gut, jede Mannschaft wollte gewinnen. Im Nachhinein habe ich dann auch, nachdem die Mauer gefallen war, mit vielen ehemaligen Nationalspielern der BRD auch gesprochen. Wir haben uns dann auch öfter mal getroffen. So, und das ging bei denen genauso in die Richtung wie bei uns. Also über die Politik, diese Spiele unbedingt zu gewinnen. So, und manchmal war der eine vorne und manchmal war die andere Mannschaft vorne, aber ich erinnere mich eigentlich gerne an diese Spiele.
Bei den Weltmeisterschaften selber, sind Sie da den Spielern aus der Bundesrepublik auch mal außerhalb der Eishalle über den Weg gelaufen oder hat sich das nie?
Ja. Doch auch. Ja. Naja, wir meistens waren die Hotels für alle Mannschaften so, und ich war eigentlich auch vom Typ her relativ aufgeschlossen, und also wir haben die gleiche Sprache gesprochen so, und da wurde natürlich abends nach dem Spielen oder was auch mal auf dem Hotelzimmer zusammengesessen und das eine oder andere Bierchen getrunken so, und das war auch für uns als DDR-Sportler mal schön zu sehen, wie das Leben und das Spielen in einem anderen Land stattfindet. Weil wir ja eine Sprache hatten, haben die dann auch erzählt, wie ihr Leben so verläuft. So, und ich habe ja das dann nach der Wende selber noch miterleben dürfen, mal in der Bundesliga zu spielen, also so eine Runde. So, das konnten wir uns eigentlich in der DDR nicht vorstellen, gegen, was weiß ich, 12 Mannschaften zu spielen.
Was war der größte Unterschied damals zum Spieler aus der Bundesrepublik?
Also auf jeden Fall Alter. Geld spielte dort eine große Rolle. Was man natürlich von den ehemaligen BRD-Spielern oder auch seit von Schweizer Spielern oder österreichischen Spielern hörte, die sich über uns auch erkundigt haben, die sagten, ihr braucht euch ja eigentlich keine Sorgen zu machen, ja, ihr könnt euren Sport ausüben. Und seid Polizisten und habt im Prinzip von einer Perspektive her überhaupt keine Probleme, euch über Wasser zu halten. Wo die Spieler dann von den anderen Ländern sagten, ja, wir müssen uns um alles selber kümmern. So, gut, das war in der ehemaligen DDR noch nicht so. Aber ich finde das andersrum schon besser.
Polizei, muss man vielleicht noch kurz erklären, war halt durch Dynamo, waren sie alle automatisch, haben sie auch mal die Uniform tragen müssen?
Ja. Nee, das gab im Jahresverlauf auch Übungen, wo wir mit der Schusswaffe trainiert wurden, so was auch mal so eine kleine Abwechslung war, so, und hin und wieder mussten wir auch die Uniform mal anziehen. Aber eigentlich so gut wie nie. Aber das mit dem Schießen, das war schon ein Ding.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also
nee, bei wir waren Polizisten, ja.
Gehört er dann doch mit dazu. Gut, ja. Es gab andere, die die Uniform nie anziehen mussten, bei der NVA zum Beispiel, gibt es ja, ja auch.
Ja.
Aber ja, so unterschiedlich ist das.
Ja.
1983 gab es ein Angebot aus der stärksten Eishockeyliga der Welt, der NHL, die Edmonton Oilers aus Kanada, wollten sie verpflichten.
Ja.
Davon haben sie aber erst zur Wendezeit erfahren.
Ja.
Wie groß war der Frust?
Ja, also ich hatte in Dresden einen Nachbar, der hat in Vancouver eine Firma gehabt.
Mhm.
So, und als der im Haus mitgekriegt hat, ja, das ist der Frenzel, ja, und wir hatten uns dann so ein bisschen befreundet. Und dann kam diese Story mit den Edmonton Oilers auch mal zum Sprechen. Oder darüber haben wir dann gesprochen, so, und der ist dann wirklich so ein Enthusiast gewesen, und als er dann in Vancouver gearbeitet hat, ist er wirklich zu den Edmonton Oilers gefahren in die Organisation, hat dort angeklopft und die Geschichte mal erzählt. So, und tatsächlich gab es noch einen von den Oilers aus der alten Organisation, der sich daran erinnern konnte. So, und dann kurios, wie das ist, also die Verträge existierten so ja noch. So, und wo ich dann die Zahlen gehört habe, okay, zu der damaligen Zeit, also 3 Millionen Euro pro Saison als Spieler.
Dollar in dem Falle, aber.
Dollar, sorry. 1 Million hätte die DDR bekommen als im Prinzip Ablösesumme. Also aus der Historie, als ich in die Bundesliga gewechselt bin, brauchte man zur damaligen Zeit noch eine Transferkarte. Also das heißt, die DDR und die BRD waren selbstständige Mitglieder in der Eishockey-Föderation, Weltverband. So, und wenn man dazwischen wechseln wollte, dann brauchte man noch eine Transferkarte, die der Verband deines Landes unterzeichnen musste. So, und als ich da mit dieser Karte dann in den DTSB kam, sagten die auf einmal zu mir, naja, warum bist du denn nicht schon eher gegangen? Du hattest doch schon vor 7 Jahren ein Angebot. Ich sage, ja, schön, das nach 7 Jahren mal zu hören. Also man hatte mir das verheimlicht, dass das so ein Angebot gab. Im Nachhinein, also ich bin dem nie böse, ansonsten wäre ich ja hier nicht in Pirna gelandet oder in Dresden gelandet, sondern irgendwo anders. Aber das ist eine Episode, die du abhaken musst, weil das wäre schon ein Traum gewesen, dort in dieser Liga zu starten, weil so viel Deutsche gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, die überhaupt ein Angebot aus dieser Liga bekommen hätten.
Also doch ziemlich einzigartig. Haben Sie irgendwann mal drüber nachgedacht, was Sie mit den 3 Millionen Dollar im Jahr gemacht hätten?
Nee, wirklich nicht. Also diese Summe kann man, sag mal, kein Bezug zu, also mit den Millionen zu jonglieren. Also da hätte man dann wirklich dort in der Liga spielen müssen, um sich da ein bisschen mehr Gedanken zu machen darüber.
Haben Sie denn selber irgendwann mal die Gelegenheit gehabt, in Edmonton vorbeizuschauen?
Nee.
Hat sich nie ergeben?
Nee, hat sich nicht ergeben, nee.
Aber der Verein hat Ihnen mal irgendwann ein Trikot geschickt, habe ich gelesen.
Irgendwo. Ja, nee, das existiert auch noch. Und wie gesagt, mein Freund, der das dort initiiert hat, dem haben sie ein Trikot von der Oilers gegeben als Gruß an mich. So, und das liegt wohl geordnet im Keller irgendwo. Also das existiert auch noch. Und man muss dazu sagen, die Spieler sind verpflichtet, während der Saison keine Autogramme zu geben, weil die werden vermarktet, die Spieler bis zum Jed nicht mehr. So, und das war eine Riesenausnahme, also diese Trikot da zu bekommen.
Mit allen Autogrammen.
Mit allen Autogrammen, Spieler. Ja, genau.
Achtung. Noch eine ganz andere Geschichte. Sie sind zu DDR-Zeiten mal mit einer Show bei Betriebsfeiern aufgetreten. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen und wie lief das ab?
Ja, das ist schon kurios, dass Sie mich an diese Situation erinnern. Also das hatte ich eigentlich schon ein bisschen weit in eine Schublade hinten zu liegen. Aber als Sie das so angeschnitten haben, habe ich mich daran erinnert. Und zwar gab es da in Berlin einen Konzertveranstalter, also zu der DDR-Zeit, der Herr Überscher, der so Betriebsfeiern und so organisiert hat. So, naja, und da sind wir irgendwann mal bei irgendeiner Veranstaltung uns über den Weg gelaufen, und da hat der gesagt, Mensch, wir mit dir müssen wir irgendwas machen. vielleicht lass uns mal überlegen, was wir da machen könnten. So, und siehe da, es ergab sich als Idee bei Betriebsfeiern, ich kann mich erinnern an Wartburg, dort in dem Betrieb war eine Feier gewesen und da war ich dann mit meiner Ausrüstung auf der Bühne und habe mir dann irgendeinen Direktor dort von Wartburg geschnappt und der musste dann halt als Kunstakt, also als Programmteil diese Rüstung anziehen, wo ich das dann alles erklärt habe mit Zielschießen und so weiter. So, das war eine recht lustige Zeit. So, und ein paar Mark gab's auch. Also war das für mich okay und hat Spaß gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich glaube hier, der Sänger hier, Beppo Küster oder was, der war auch immer ganz lustig und da drauf bei diesen Veranstaltungen. Naja, du hast halt auch vom Horizont auch mal, naja, ein bisschen so ein Feedback gekriegt aus den Betrieben. Weil das war im Jahr 89, wo diese Auftritte alle kamen, so, und da hattest du doch schon auch in den Betrieben bei den Feiern, wenn sie ein bisschen was getrunken hatten, haben sie dann auch schon mal ein bisschen ehrlich gesprochen, so, und da hast du schon gesehen, wo das alles hingeht.
Aber so die Show an sich, ja. Die ist also auch von den Leuten auch angenommen worden. Gut, wahrscheinlich der Betriebsdirektor war hinterher froh, dass ihn wieder aus der Eishockey-Rüstung rausgeholt haben. Nee,
das war, wie gesagt, ein abendfüllendes Programm mit Schlagersängern, Zauberern und meiner Wenigkeit. So, das war mal schön, da einen Einblick zu kriegen, wie das in anderen Genres vor sich geht.
Im April 89, da hatten Sie Ihre Spielerkarriere eigentlich schon beendet. Ein halbes Jahr später fiel dann die Mauer. Wissen Sie noch, wo Sie am 9. November waren?
Ja, da war ein DDR-Meisterschaftsspiel im Valley. So, und da waren im Wellblechpalast in Hunschenhausen. So, und dort haben wir erfahren, dass die Mauer gefallen ist. So, ne, und ich hatte ja schon aufgehört zu spielen, also war nur also Zuschauer dort. So, und hab dann den Spielern, die dann vom Eis gekommen sind, die Nachricht überbracht. So, und die konnten das ja nicht abwarten, bis das Spiel zu Ende war. Weil die haben ihre Sachen gepackt und sind sofort nach West-Berlin gefahren. Also zumindest, was die Weißwasserspieler betraf.
Aber Ihre eher nicht?
Naja, wir waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch Polizisten. Mhm. So, und da musstest du dich doch an gewisse Weisungen noch halten, um deinen Job zu haben. Also das war das, wie wir das mitbekommen haben.
Sie waren dann im Dezember 89, also nur einen Monat nach dem Mauerfall, so quasi der erste DDR-Sportler, der offiziell in den Westen gehen durfte. Wie kam denn das so schnell zustande?
Ich bin wirklich der allererste, der damals in die Bundesliga gewechselt ist, also der erste Sportler überhaupt vom Osten. Und das kam im Prinzip so zustande, oder ich hole mal ein bisschen anders aus. Also ich war 35 Jahre alt, als ich Karriere beendet habe, und der Grund war gewesen, es ging dort um eine Woche Urlaub mehr. Also wir als Profis, also als Eishockeyspieler, hatten 3 Wochen Urlaub im Jahr. So, und ich habe dann meinen Funktionären gesagt, also wisst ihr was, Leute, mit 35, ihr habt mir 4 Wochen Urlaub und das so hinhaut. So, nee, mach mal nicht. So, da hat gesagt, okay, dann hör ich auf. So, dann habe ich auch aufgehört. So, habe aber schon gesehen, so im Sommer, naja, Mensch, hier bewegt sich irgendwas. So, und natürlich haben die Manager in den Westvereinen oder aus der Bundesligen, die haben natürlich auch verfolgt, die Situation, wie das da ablief. So, und als dann die Mauer gefallen ist, ich glaube 2 Tage später oder was, habe ich den ersten Anruf gekriegt von Bundesligisten, also EC Ratingen, der Manager, so, und der rief mich dann an, wer weiß, von wo der die Telefonnummer hier hatte. So, und fragte mich dann, naja, hättest du denn Lust, hier in der zweiten Liga, in der Bundesliga noch zu spielen? So, naja, dann habe ich gesagt, naja, warum nicht? So, naja, und dann ging diese Geschichte eigentlich richtig los. Also, das hat natürlich die Medien bewegt ohne Ende. Also, vom Fernsehen bis Rundfunk, Zeitungen natürlich. War eine verrückte Zeit gewesen, ja. Also mit den ehemaligen Funktionären, die ihre Linie hatten, dort eine Einigung zu kriegen. dass ein Wechsel stattfinden kann. Weil ich war ja kein aktiver Sportler mehr, sondern ich war schon Trainer im Nachwuchs. Mhm. So hatte mich so im Sommer so ein bisschen fit gehalten. Und wie gesagt, dann kamst du zu dieser Situation. So, und letzten Endes haben wir dann das hingekriegt, dass ein Wechsel im Dezember stattfand.
Wie konnten Sie die Sportfunktionäre denn damals überzeugen?
Ja, also mein Clubleiter, der Herr Büttner, der Ehemann von der Karin Jans, der hat das eigentlich sehr objektiv gesehen, so, und hatte auch so viel, sag mal, Weitsicht und sagte, ja, uns wird's in absehbarer Zukunft nicht mehr geben als Verein. Also wir müssen gucken, dass wir jeder selber einen Weg finden, Geld zu verdienen. Also versuch, das in eine Reihe zu kriegen. So, und der hat mich eigentlich unterstützt. Also muss ich sagen.
In der DDR gab es ja keine Spielerberater. Sie mussten ihren Vertrag mit dem EC Rating in NRW selber aushandeln. Ja, sonst wäre das Monatsgehalt eventuell etwas höher ausgefallen.
Also wie gesagt, als Erster und ich hatte auch keinen Manager und so weiter. So, und damals hast du ja noch so einen Wechselkurs gehabt zwischen DDR-Markt und Westmarkt. So, und das ist natürlich ein Lernprozess gewesen, den ich auch durchlaufen musste, zu sehen, welche Summe man überhaupt, verlangen kann für so eine Sache. Im Nachhinein fühlt man sich dann natürlich irgendwo betrogen, um mehrere tausend Mark, die man hätte mehr verdienen können, so, zumal ich schon 35 war. So, also du hast dann nicht mehr so viel Zeit mit dem Sport dann Geld zu verdienen. Aber im Nachhinein sind wir eigentlich recht froh. Also meine Frau, die hat da auch mächtig mitgezogen und bin ich dann im Laufe der Profikarriere oder des Profispielers im Westen dann doch dahinter gestiegen, was für Summen gezahlt werden, weil da lässt sich natürlich auch keiner gerne reinblicken. Mhm. So, und die Verträge, die meisten, die dann anstanden, die habe ich dann auch selber gemacht.
4.000 waren es wohl in der Anfangszeit, 4.000.
Ja, ja. Naja, das waren, also eigentlich waren es glaube ich 6.000, 4.000 habe ich gekriegt und ich war ja immer noch Polizist gewesen, als ich in der Bundesliga gespielt habe. So, und die andere Summe, die hat dann mein Verein, also sprich Dynamo Berlin, gekriegt. Also das wurde gesplittet, das Gehalt auch noch.
Wie sind Sie denn von den Fans in Rating damals aufgenommen worden?
Ja, überragend. Also das war natürlich ein Riesenhype dort zu der Zeit. So, und ich hatte eigentlich erst irgendwo ein bisschen Bedenken, na Mensch, mit 35 schaffst du noch die Bundesliga dort zu spielen. So, und als die dann gesehen haben, wie viel Tore ich schieße und was das für die Mannschaft auch bedeutet und für den Verein, war die Euphorie dort kaum zu bremsen. Also wir sind dann mit diesem Verein auch aufgestiegen in die erste Bundesliga. So, und so ein Fest hat diese Stadt, also Rating, bis heute nicht gesehen, nach über 20 Jahren. Also da war der ganze Marktplatz dieser Stadt war voll. Und also ich erinnere mich immer sehr gerne an die Zeit und habe auch heute noch Kontakt zu vielen Leuten, die sagen, ja, die Stadt Rating hat dir eigentlich so viel zu verdanken, so eine Popularität zu kriegen in Deutschland und auch international, dass die immer noch an diese schöne Zeit denken. Ja.
Also auch heute noch?
Auch heute noch, und besteht nach wie vor Kontakt. Also die honorieren das wirklich noch, was dort damals passiert ist. Und einige Spieler, die in dieser Mannschaft waren, die leben auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch dort, weil die wirklich die Fans, die dort in den Himmel gehoben haben und das nach wie vor da auch dahinter stehen.
Werden Sie da hin und wieder auch noch eingeladen?
Ja. Also das gibt manchmal so ein Traditionstreffen dort. So, und die laden mich eigentlich jedes Jahr ein. Aber mittlerweile stelle ich mich nicht mehr aufs Eis. So, und nur wegen Anwesenheit dahin zu fahren. Also hin und wieder machen wir das, aber eher selten.
Sie haben in Hannover und Hamburg dann später als Trainer gearbeitet, auch in der ersten Liga. 2002 war allerdings Schluss. Ja. War das Ihre eigene Entscheidung?
Nee, das war nicht meine eigene Entscheidung. Das war im Prinzip so ein Kurzbesuch, also in der ersten Bundesliga. Das waren, glaube ich, nach 2 Monaten oder was, war das Arbeitsverhältnis da schon beendet. Also das ging relativ schnell. Insgesamt war ich 5 Jahre Trainer. Also ich habe im Prinzip 2-mal in Hannover, dann in Hamburg und dann in Selb als Trainer gearbeitet. Also mit Erfolgen, kann man sagen. Aber letzten Endes muss ich mir eingestehen, also ich war für diesen Job eigentlich nicht so geeignet. Ja, also ich war mehr Spielerfreund. Ich wollte auf dieser Schiene mit den Spielern als Trainer arbeiten, aber das wurde nicht angenommen. So. Und dann habe ich dann auch, nachdem sie mich dann das letzte Mal rausgeschmissen hatten, zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns noch was anderes machen. So, und dann sind wir dann in den Einzelhandel gegangen.
Einzelhandel, das heißt, Sie haben dann Schuhe verkauft in Dresden, ziemlich lange, bis zur Rente sogar. Ja. Hatten Sie das schon länger auch im Hinterkopf?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte während meiner aktiven Zeit einen russischen Mitspieler bei mir in der Mannschaft, der, so ein glückliches Händchen hatte, was Business betraf. So, und wir hatten zusammen eine Firma gegründet. Der hat sie dann aber schwer verletzt und hat sein Augenmerk nur noch auf, Handel und Wandel, Import, Export und so gelegt. So, ich habe dann noch eine Weile weiter den Sport gemacht. So, und dort in dieser Zeit habe ich gesehen, was der auf die Füße gestellt hat, also wie viel Geld der damit verdient hat. So, und
in welcher Branche war der da?
Das war im Einzelhandel, also sprich Klamotten, überwiegend Schuhe und Im- und Export mit irgendwelchen Sachen. So, naja, und als das dann, wie gesagt, das letzte Mal, wo sie mich rausgeschmissen hatten, gesagt habe, komm, lass uns mal was anderes machen, bin ich zu ihm zurück und habe mir gefragt, kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Dann hat er mir so irgendwie so einen Weg vorgezeichnet und hat gesagt, ja, guck dich um und dann helfe ich dir natürlich. So, und das hat dann 2 Jahre gedauert, ehe wir einen Standort gefunden haben in Deutschland. Also die Stadt in Deutschland wäre uns eigentlich egal gewesen. Hauptsache eine Top-Lage, um dieses Business zu eröffnen. Und umso schöner, dass es Dresden geworden ist, weil man hier zu dieser Stadt und zu den Menschen auch eine andere Verbindung hat, als wenn wir jetzt in Stuttgart oder Frankfurt gelandet wären.
Das auf jeden Fall. Sie sind jetzt 68, die Schlittschuhe ziehen Sie jetzt dann doch nicht mehr an, aber halten sich anderweitig sportlich fit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche jeden zweiten Tag irgendwas zu machen, also sprich Radfahren oder mehr oder weniger ein bisschen joggen und so und mich halt mich zu bewegen, weil wenn man so lange aktiver Sportler war, sollte man doch ein bisschen auch für das Herz noch, für den Kreislauf ein bisschen was machen, damit man nicht krank wirst oder irgendwas mit dem Herzen hat, weil das ist oft, je älter man wird in dem Umfeld, erwischt es den einen oder anderen. Und wenn du dann siehst, an was die alle sich verabschieden, willst du dem eigentlich auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Und da bietet sich das natürlich hier an. Mein Lieblingsweg ist der Elbe-Radweg. Dort fahre ich also fast jeden zweiten Tag durch die Gegend. So, und da kannst du das Angenehme natürlich mit verbinden. Du bist in einer super Location und wo andere Urlaub machen, dort kannst du dich schön aufhalten. So, und die Umgebung gefällt uns hier auch gut.
Erinnern Sie sich noch an irgendetwas besonders gern zurück aus Ihrer Eishockey-Karriere?
Ja, die Freundschaft in Anführungszeichen unter den Spielern. Also wir haben uns viele Spieler bei Weltmeisterschaften kennengelernt und unsere Wege kreuzten sich über unsere ganze Karriere. Das ist halt, also das finde ich halt sehr schön, dass man auch über die Grenzen hinweg noch ein bisschen Kontakt halten kann zu ehemaligen Mitspielern, die meinetwegen in der Schweiz leben oder in Russland leben, in Tschechien leben, dass man mit denen noch in Verbindung ist. Denn das ist ja eigentlich auch das Ziel von Sport verbindend zu sein, also unter den Leuten, also ohne jetzt kriegerische Auseinandersetzungen zu haben, die sollte man dann auf dem Spielfeld haben, aber dann ist auch schon wieder gut. Wie gesagt, das finde ich eigentlich sehr schön, dass man dort noch irgendwo Kontakt hält.
Damit sind wir beim letzten Bulli, wie es im Eishockey heißt.
Ja.
In unserer Schlussrunde geht es um Ostprodukte.
Oh ja.
Wofür kann oder konnte sich Dieter Frenzel mehr begeistern? Radeberger oder Wernesgrüner?
Ja, Radeberger.
Sperber oder Star?
Sperber.
Sind Sie selber eingefahren?
Ja, wir hatten ihn in der Familie. Ja.
Hansa-Keks oder Othello-Keks?
Hansa. Keks, ja.
Alles klar. Vielen Dank.
Das war schon. Ja, okay, weil letztes Mal war, ich hatte mal einen anderen Podcast drin gehört mit Rosenthaler Gardaka, aber das kam heute nicht.
Nee, es variieren schon, aber wenn wir die Frage schon haben, Rosenthaler Gardaka war Ihr Lieblingswein?
Ja. Und Gotano.
Alles klar.
Ja, okay.
Vielen Dank.
Ja, bitte.
Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.